Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. 225 multipliziert das einmal mit 1 Million US-Dollar und ihr habt genug Kleingeld, um den ein oder anderen Hollywood-Streifen zu produzieren. Und das ist der perfekte Einstieg für eine weitere kleine Quizfrage. Fahr die Musik ab, Alex.
Aha, okay, ja. Und was kann mein Preis sein?
Das erfährst du, nachdem du die Fragen vielleicht richtig oder falsch beantwortet hast. Aber komm, ich schieß direkt los. Seit 2006 wurden circa 8 Blockbuster mit diesem Budget produziert, also 225 Millionen US-Dollar. Mhm. Welche waren da dabei, Alex? Was meinst du?
Ha.
Fällt dir was ein?
Mir fallen nur teurere eingefühlt.
Wusst nicht alle sagen, aber da sind so ein paar Sachen dabei, du, die sind in deinem Herzen, würde ich sagen, haben da schon einen gewissen Stellenwert.
Ich wollte gerade sagen, sicherlich irgendwelche Marvel Avengers Filme, hätte ich gesagt.
Ja, sicher das. Aber ich gebe dir noch einen Tipp, nicht nur dieses Universum, auch ein anderes Superhelden-Universum.
Ach, DC auch, ja, naja, gut, ja. Macht Sinn, ja.
Okay, kannst du, komm, schmeiß mal ein oder zwei in die Runde, was glaubst du?
Batman vs. Superman, Avengers 1.
Ah, ja. Ich sag einfach mal, richtig.
Oder Age of Ultron auch?
Nee, der nicht. Nee.
Was ist mit Winter Soldier?
Nee, auch nicht dabei.
Okay.
Die Avengers 2012. Sonst noch was?
Komm, ich lass mich nicht verhungern.
Okay, gut. Also ich sag mal, was noch aus dem Marvel-Universum kommt, ist der Amazing Spider-Man. Auch 2012.
Ah, ja.
Und DC Superman von letztem Jahr, 2025, aber auch Man of Steel. Beide 225 Millionen gekostet.
Mm. Ja, witzig.
Sind aber auch so Filme dabei wie Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, Jurassic World Rebirth, auch vom letzten Jahr, Chronicles of Narnia, The Lone Ranger. Sowas ist da in der Liste. Und ich würde mal noch eine kleine Zwischenfrage reinschieben oder Zusatzfrage viel mehr. Was glaubst du, was war so aus dieser Riege? Jetzt war ich relativ schnell, ich gebe es zu. Was war so der erfolgreichste und was war so der am wenigsten erfolgreichste Film? Konntest du dir gerade noch merken?
Na, Avengers ist, glaube ich, relativ weit vorne, oder? Hätte ich gesagt.
Ja, Platz 1.
Ja.
1,5 Milliarden eingespielt.
Lässig. Und ansonsten, ich meine, der Spider-Man war auch ganz erfolgreich. Der hat auch, glaube ich, seine 700 Millionen eingespielt, 800.
Uff, du bist gut.
Ich weiß noch nicht, ob die Piraten gefloppt sind tatsächlich.
Nee, das ist der zweitstärkste, auch 1 Milliarde.
Tatsächlich, ja. Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Okay.
Das ist crazy.
Na, da, ja, Rebirth war auch erfolgreich.
Ja.
Unangenehm erfolgreich. aus Gründen. Und dann verlassen sie mich, glaube ich, was du alles aufgelistet hattest.
Ja, die waren alle erfolgreich.
Ach, na, hier, ich vermute mal Superman dann am wenigsten erfolgreich. Der aktuelle von letztes Jahr.
Nee, die sind beide gleich auf, Man of Steel
ja.
und Superman. Mhm. So beide 600 Millionen. Dann kommt irgendwann Narnia mit 400 Millionen. Also da wird's, ja.
Ich dachte, das war voll erfolgreich.
Ja, der wird ja schon ein bisschen dünnes Eis dann. Aber was echt abgeschlagen ist, das ist halt The Lone Ranger. Der steht ein bisschen allein da.
Ja, fair. Ey, der war im Kino für den... Ja.
Immerhin, 225 gekostet, 260 insgesamt weltweit bis heute.
Das ist dann aber nix.
Nee, da machst du keinen zweiten Film draus. Aber gut, ey, also super dabei. Also schon alleine, dass du mit 700, 800 Millionen Amazing Spider-Man hier reintütelst und das noch irgendwie hinkriegst. Respekt, Alex. Respekt, stark.
Danke.
Ich sag direkt, genug Brainpower fürs Erste. Setz dich nochmal hin sonst, trink noch einen Schluck. Und wir starten gleich wie gewohnt mit unseren höchst individuellen Reviews, bevor wir uns aktuellen News widmen. Da kommen wir nicht ganz von Zahlen und Einspielergebnissen heute weg und ganz generell schaffen wir es nicht so aus diesem Hollywood-Dunst heraus. Natürlich schauen wir uns aber auch wieder Trailer an. Letzte Woche schon im Intro angekündigt, aus Zeitgründen gestrichen, heute aber wirklich dabei, Zendaya mit neuen Problemen für HBO Max und zusätzlich Jason Bateman mit unseriösen Dating-Plattformen und He-Man höchstpersönlich mit einem erneuten Kinoauftritt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Puh, ich bin nach dem Intro einigermaßen außer Atem, muss ich gestehen. Das übliche Kurzzeitgedächtnis statistisch kann, glaube ich, so, ich glaube 7 Dinge behalten auf die Schnelle und dann auch nochmal wiedergeben. Da habe ich ja ganz erfolgreich hier vor lauter Lampenfieber glorreich versagt. Wie ist denn das bei dir mit dem Kurzzeitgedächtnis? Hallo, herzlich willkommen, lieber Ronny.
Nenn mich Ronny Riddler, Alex, und mein Kurzzeitgedächtnis, du, ich habe in die letzten Jahre habe ich ein bisschen... Habe ich ein bisschen
abgebaut.
Angst. Ja, habe ich abgebaut.
Habe ich auch gerade gemerkt.
Habe ich Angst bekommen. Also manchmal denke ich mir so, hä, wieso habe ich mir das nicht gemerkt? Oder werde ich langsam echt ein bisschen dunstig in der Rübe? Und dann fallen mir aber manchmal so Sachen ein, die, also, wie soll ich sagen, ich habe ein sehr selektives Gedächtnis, möchte ich meinen.
Ja, ich auch total, total. Man muss auch manchmal ein bisschen Glück haben. Ich habe aus diesem Grund mir über die Corona-Zeit das Jonglieren beigebracht, weil das mit dem Kurzzeitgedächtnis wird nichts mehr.
Das hast du mir, glaube ich, noch nicht erzählt, oder? Weiß ich das? Warum hast du mir das noch nie gezeigt, wenn dann auch online oder so hier beim Talken?
Keine Ahnung.
Zeig doch mal. Nimm doch mal irgendwas in die Hand. Will doch jetzt mal... Oh, er macht's wirklich.
Meine Jonglierbälle, die ich...
Ja, gut. Warte, er probiert's nochmal. Das wirkt jetzt alles ein bisschen gestaged. Man muss aber tatsächlich sagen, das funktioniert. Warte kurz, Alex, ich muss ein Foto machen. Bleib mal dabei. Mach das mal weiter. Das wird eine Story. Komm, mach's noch einmal. So, das ist was für die Nachwelt. Ich komme mir direkt vor wie in so einer Special-Folge. Heute ist alles ein bisschen freier, alles ein bisschen locker. Woran liegt das, Alex?
Du kennst mich überhaupt nicht.
Nee, das ist... Wer sind Sie? Was haben Sie mit meinem Podcast-Kollegen gemacht? Hier steht plötzlich ein gut aussehender, jonglierter junger Mann vor mir in der Webcam.
Die virtuelle Mütze ist auf dem Weg zu dir. Hier, kannst du mir Kaffee ausgeben oder wie auch immer dieser Link da heißt. Ich wollte es nur mal lernen, mein ganzes Leben eigentlich. Und ich sag mal, Corona, lange Videokonferenzen, wo du im Zweifel nur mit stummem Mikro teilnimmst, da kannst du auch die Zeit sinnvoll nutzen.
Stark.
Und von einen Meter weiter weg auf den Bildschirm starren. Und irgendwann klappt es dann.
Nice. Also ich wäre auch mal für mich interessant, nicht nur wie viele Leute sich Fahrräder gekauft haben und sich dann in den Wald, Wald hingelegt haben, sondern wie viele Leute haben Instrumente gelernt.
Richtig, Fremdsprachen.
Alte Leute gepflegt, viel mehr als vorher oder sich in Vereinen engagiert oder irgendwas Cooles gemacht. So. Was die Menschheit wirklich vorangebracht hat.
Wie ich der jongliert habe, ich die Menschheit vorangebracht. Aber deswegen liegen die auch noch auf dem Schreibtisch hier. Ich mache das tatsächlich so recht regelmäßig, so, weil ich irgendwann gelesen hätte, ist vielleicht ganz gut für die grauen Zellen auf Dauer.
Mhm. Ja, Gehirnjogging, ne? Also das ist jetzt klar, das
motorisch
erstmal.
Merkt man nicht, aber ich bin ja hier, ich bin so ein Longevity-Jünger. Deswegen habe ich jonglieren gelernt. Nein.
Du, warum nicht, wenn es irgendwie dich auch weiter ins Alter bringt? Darfst du irgendwann nicht anfangen, das durch Kettensägen zu ersetzen, die Gummibälle, ne? Dann
nee, wir fangen erstmal an
mit...
Brennende Kegel ist Schritt 2 erstmal. Ganz
das,
entspannt.
Das, okay, vielleicht nicht mit deinen Vorhängen im Hintergrund im Wohnzimmer, aber...
Ja, gut.
Sag mir Bescheid, ich mache wieder eine Story.
Ich bin erstmal maximal beeindruckt davon, dass wir es geschafft haben, sehr erfolgreich nicht über das aktuelle Wetter zu sprechen und würde stattdessen sagen...
Faux pas.
Direkt so auch in die Ruckzuck-Reviews einsteigen, weil ich bin ja schon so ein kleines bisschen angespitzt, was du mitgebracht hast. Und da steht deswegen auch nur so eine schockierende 1 bei dir. Mm. Aber ich weiß, dass wir, glaube ich, beide durchaus Redebedarf haben. Ist die Frage, möchtest du damit starten oder schließen?
Ich bin auch bei meiner Review heute, glaube ich, ein bisschen freier. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich dir heute den Vortritt lassen, weil dann können wir vielleicht bei mir gemeinsam sagen, du, hier wird langsam die Zeit knapp, lass mal abbrechen jetzt.
Finde ich gut.
Was hast du denn zu Kredenzen heute?
Ich habe tatsächlich einen Netflix-Film mitgebracht.
Oh, da rieche ich ja schon fast, was da aus deinem Sack gleich quillen wird.
Vom 16. Januar. Da ist der erschienen, also gar nicht so lange her, jetzt knapp zwei Wochen ist, Freitag vor zwei Wochen.
Am Puls der Zeit, danke.
Quasi. Und der hatte initial ganz gute Kritiken bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, komm. Weil in aller Regel können mit dem Ben Affleck, haben wir ja gesagt, nie so komplett daneben liegen. Also habe ich The Rip geguckt, den neuen Joe Carnahan-Film. So, und Joe Carnahan... Das ist so eine Liebe-Hass-Beziehung mit dem Regisseur. Genau, der hat halt sowas gemacht wie Smoking Aces, den ich richtig geil fand. Das A-Team, der hat auch Boss-Level gemacht, den wir aber dann doch wieder ganz gut fanden. Siehst du, das ist so ein Auf und Ab, ne?
Ja,
so, der hat aber zum Beispiel auch sowas gemacht wie Cop Shop. Den fand ich nicht gut. Mit Alexis Lauder, ne?
Ja, der war weißt?
Nee, dem habe ich 2 Sterne gegeben.
Hast du den so abgewatscht?
Den fand ich wirklich nicht gut. Ja, ich fand den wirklich nicht gut. Und
aber du, ich habe gerade gesagt, mein Gedächtnis, ne? Also.
So, genau, The Rip Also quasi, ich glaube, es war sogar mein erster offizieller Titel mit einem Release-Datum 2026.
Nice.
Genau, worum geht's? Worum geht's? Eine Gruppe von Miami-Polizei, angeführt, also Lieutenant Matt Damon, sage ich jetzt einfach mal Lieutenant Matt Damon, und Ben Affleck als seine rechte Hand. Und ihr Team werden im Prinzip auf einen anonymen Tipp vielleicht zu so einem Haus, auf ein Haus aufmerksam gemacht, wo angeblich mittlerer Drogenbetrag versteckt sein soll. $250,000 ist irgendwie so in dem Dreh. Wie auch immer, die Zahl spielt nicht so die Rolle. Und entweder wussten sie das oder nicht, sind da Millionen versteckt in dem Haus. Viele, viele Millionen, so 20, um genau zu sein. Und die Frage ist, wusste das irgendjemand und geben die das jetzt so, wie sie es machen müssten, zählen die das und geben die das zurück oder wollen die das vielleicht behalten und gibt es da vielleicht Diskrepanzen bezüglich, vielleicht möchte es mit dem behalten und Ben Affleck nicht und wie ist das mit den restlichen Leuten aus ihrem Team und das ganze Haus, da wohnt nur ein junges Mädchen drin, die offensichtlich dieses potenzielle Drogengeld beschützt und da gibt's aber auch noch so eine externe Macht, die da dran hängt, die ist vielleicht das Drogenkartell, die da ein Auge auf sein Geld hat, aber vielleicht auch noch jemand anderes. So, das sind also jede Menge Variablen, die prinzipiell das Potenzial haben, vielleicht eine ganz interessante Geschichte zu erzählen.
Ja, Potenzial.
Genau, so, das IMDb-Rating ist mittlerweile bei einer 6,8 angekommen. Das war mal, da stand mal eine 7.
Oha.
Eine 7, sogar. Mhm. Und auch Rotten Tomatoes, die ja sonst immer erstmal pauschal überall 90 geben. sind hier sehr differenziert zu Werk gegangen. 79% die Kritiker und nur 64% die Zuschauer.
Die Zuschauer sind bei einem Action-Thriller niedriger als die Kritiker.
Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Also da, wenn The Rock-Filme immer schön 94% kriegen, interessant. Aber so.
Aber so.
Ich fand, dass erstmal die ganze Production Value sehr, sehr hochwertig ist. Ne? Wie ich das so oft sage, der Film macht sich so groß, wie er muss, um die Story zu erzählen, die er möchte. Das betrifft die Locations, die Props, die Locations, für die sich entschieden wurde, da zu drehen. Das ist natürlich alles sehr, sehr klein gehalten, weil viel sich in diesem Haus abspielt natürlich, zwangsläufig. Ne? Die Geschichte gibt es halt so her. Es wirkt aber trotzdem sehr kurzweilig. Die Figuren bewegen sich relativ frei da auch. Und dadurch wirkt das trotzdem alles sehr, sehr offen. Und diese ganze Spannung im Film, die aus meiner Sicht entsteht, weil das Drehbuch das relativ clever anstellt und das audiovisuell, wie gesagt, auch handwerklich wirklich gut gemacht ist, spielt auch nachts dann primär. Die entsteht tatsächlich durch die Motivation der Figuren, von denen du glaubst zu wissen, dass sie die haben.
Mhm.
Oder auch nicht. Und dir werden jede Menge rote Heringe kredenzt. Es gibt jede Menge geladene Dialoge, die offen formuliert sind oder Raum für Interpretation lassen. Merkwürdige Körperbewegungen. Da ist halt auch viel Körpersprache dabei. Auch wie die Lines delivered sind. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass das Cast das wirklich gut macht da. Mhm. Und das halt auch kurzweilig gestaltet, das Ganze. Also die Performances sind da wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein kleines bisschen zu überspitzt von der Inszenierung, aber das brauchst du halt auch, glaube ich, so ein bisschen. So komplett trocken kannst du das halt einfach nicht runter erzählen.
Mhm.
Es gibt da auch eine größere Motivation.
Außer das Geld?
Außer das Geld, genau. Das Opening ist tatsächlich, dass eine Polizistin erschossen wird. Damit beginnt der Film letztlich. Mhm. Du weißt nicht, wer es war. Und es ist also ein Kopfmörder da draußen.
Okay.
Und das heißt, du hast, wie gesagt, noch jede Menge externe Einflüsse, wie ich gerade schon gesagt habe, wo du noch nicht genau weißt, wie die Fäden zusammenlaufen. Und gibt es einen Verräter, gibt es einen Maulwurf? Wer will das Geld behalten, wer nicht? Wer ist ein echter Cop, wer ist ein nicht echter Cop? Also das sind jede Menge ethische Fragen, die da auch gestellt werden, aber ohne jetzt per se ein Judgment. Es gibt auch einen Kniff, der dann irgendwann aufgedeckt wird. Den fand ich kurzweilig. Der mag jetzt für den einen oder anderen gar nicht so wahnsinnig überraschend gewesen sein. Unterm Strich war es aber, fand ich es cool. Da bemüht man sich dann natürlich wieder, die Leute abzuholen, indem du quasi Rückblenden bekommst, wo ich direkt innerlich angefangen habe zu stöhnen. Die waren aber wirklich so kurz vom Pacing, dass ich mir dachte, ja, okay, die Kröte, ich hätte es nicht gebraucht, aber ich schluck die Kröte, um die Leute narrativ wirklich nochmal auf Nummer sicher abzuholen. So wie ihr es gelöst habt, ist es für mich noch, ich sag mal, in Ordnung.
Kröte oder Schildkröte? Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also was muss ich im schlimmsten Falle runterwürgen?
Ich hätte es nicht gebraucht halt, aber es ist wirklich nur ganz kurz. Es ist irgendwie 2 Sekunden diese Szene nochmal, so nach dem Motto, alle gesagt. Alles klar.
Okay, nee, mir ging es doch gerade um die Größe des Tieres. Also wie groß war
Eher ein Frosch im Hals.
Okay, gut.
Also
danke.
deswegen, also ich konnte das gut wegschlucken. Die Laufzeit ist mit einer Stunde 53, ne, wenn du den Abspann abziehst, auch eher am kürzeren Ende des Spektrums, muss man heutzutage ja schon fast
sagen. Keine 2 Stunden 10 dann, wo man sich so ein bisschen durchquälen muss.
Und, und das merkst du hier durchaus. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass jede der Figuren nicht komplett eindimensional bleibt, so, aber zumindest eine gewisse Zweidimensionalität bekommt. Also du kriegst so ein bisschen was mit zum Background. Die hatten was miteinander, der hat ein Kind, aber das haut auch nicht so ganz hin. Das wird so angedeutet und die hat eine Tochter und weißt du, also da wird noch so ein bisschen Futter gegeben, um vielleicht auch bestimmte Dinge nachzuvollziehen, aber gleichzeitig auch wird alles gegen dich als Zuschauer verwendet in diesem Skript, um dich auf irgendwelche Fährten zu locken. So, und ich wusste die längste Zeit auf jeden Fall nicht so 100%, woran ich bin, mit wem. Und das ist immer so eine Schwierigkeit, weil mit Damon und Ben Affleck in den Hauptrollen sind das natürlich deine Protagonisten, so, ne? Und wenn du anfängst, daran zu zweifeln, irgendwann ist es natürlich so ein Ding, dass du sagst, hängt ihr mich jetzt gerade ab, weil ich will nicht, dass mein Protagonist in Wirklichkeit der Böse ist oder so, ja, ne? Und das spielt der Film aber, wie gesagt, ganz gut aus. Also ich fand das Skript da, was das betrifft, sehr, sehr clever. Das größte Problem, das ich habe, weil das ist alles gut gemacht, das ist handwerklich gut gemacht, das Skript ist gut gemacht, die Schauspieler spielen das 1A runter, wie gesagt, audiovisuell hat für mich jetzt an nichts gefehlt. Das einzige Problem, das ich hatte, und das habe ich auch versucht dann mit meiner besseren Hälfte nochmal zu besprechen, ist, wenn der Twist einmal raus ist, funktioniert der Film dann nochmal? Und warum guckt man im Zweifel Filme wie zum Beispiel Ocean's 11 ist uns als erstes so präsent geworden, als einer unserer Lieblingsfilme oder einer der ganz großen. Warum guckt man den nochmal? Und den guckst du ja, weil quasi der Weg zum Ziel der eigentliche Spaß ist. Mhm. Das kann hier auch so sein, ich weiß es aber nicht, weil dafür ist er zu ernst, der zu düster. Das funktioniert, wie gesagt, beim ersten Mal gucken und ich war super gefesselt und gespannt und habe jede Nuance versucht irgendwie zu bewerten und die sind auch, das wird mir auch alles gegeben, aber ich weiß nicht, ob dann, das ist wie so, wenn du weißt, wie der Trick funktioniert vom Magier, so, also ich glaube, die Wiederschaufähigkeit, ne, also zum Beispiel auch so Knives Out, da ist ja das Extravagante auf dem Weg zur Auflösung natürlich der halbe Spaß. Und ich weiß nicht, ob das hier so auch komplett gegeben ist. Deswegen, nichtsdestotrotz, bin ich im Abspann, saß ich da und dachte mir, das ist gefühlt eine der besten Netflix-Eigenproduktionen, die ich bisher gesehen habe.
Oha.
Wir haben da ja so ein gewisses Hühnchen zu rufen mit Netflix, dass wir sagen, ihr könnt Serien, ihr könnt Animationsserien, ihr könnt Animationsfilme, aber diese Eigenproduktion von euch, da ist der Funke noch nicht so richtig übergesprungen, dass ich sage, boah, das war jetzt einer der besten, also ne, so
es gab sie, Kino es gab Streaming. Sie, es gab sie. Muss man aber ja ehrlicherweise sagen.
Da musst du aber anfangen zu kramen, oder?
Ja, ja, es ist halt so Leuchtturmprojekte, würde ich sagen. Also kleine Leuchtturmprojekte, die man wirklich tatsächlich suchen muss. Ja.
Genau. Und für mich war das aber hier einer. Ich fühlte der mich wirklich bestens unterhalten von Anfang bis Ende mit einem großen Cast, wirklich cool runterproduziert, hätte mich nicht gestört, dafür ins Kino zu gehen. Und von daher gebe ich tatsächlich solide 4 von 5. Also ich fand den wirklich kurzweilig, dieses eine Mal gucken auf jeden Fall.
Okay, da bin ich jetzt
positiv überrascht.
Ja. Bin ich jetzt natürlich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich hatte gehofft, der Alex bringt den bestimmt zeitnah mit, weil bei mir ist auf der Watchlist so ein, so Hit or Miss, weil wir hatten ja über den Trailer schon spekuliert.
Du musst halt auf diese Art von Film natürlich stehen. Es ist halt am Ende, ist es ein Cop-Movie, ne, so ein Stück weit.
Naja.
So mit verdeckter Ermittler und Macho-Gehabe und tralala, ne? Aber ich fand's cool, weil, wie gesagt, das Cast reißt raus aus meiner Sicht.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt weiter bin, weil du warst ja auch ein großer Fan von Miami Vice, ne, mit Colin Farrell.
Korrekt,
so.
auf jeden Fall.
Ich habe mich da abgeufft an diesem Film. Und das ist es vergleichbar?
Nee, nicht wirklich. Das ist hier schon eine andere Baustelle.
Okay. Naja, gut, also.
Aber ich vermute, du wirst nicht ganz so viel Spaß haben. Wäre jetzt so mein Bauchgefühl ist, du landest eher wahrscheinlich bei einer Dry.
Ja, das macht's gerade einfach nicht besser, ne? Ich weiß nicht, wie ich ihn nehmen soll. Ich lasse ihn mal auf der Watchlist. Ich ziehe ihn jetzt aber nicht hoch, sondern ich lasse ihn jetzt einfach mal da stehen, wo er jetzt steht.
Du, wie gesagt, eine Stunde 45 mal an einem Freitagabend, kann man nicht viel falsch machen.
Lass ich so stehen. So gute Texttafel. Ist eine gute Texttafel für den nächsten Trailer, Alex. Kann ich viel falsch machen.
So, und jetzt du.
Jetzt ich.
Oder wir. Oder was
oder wir beide. Komm, wenn wir ehrlich sind, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, was ich heute mitbringe, weil ich gemeint habe, ich bringe heute nur eine Review mit, denn ich habe ein bisschen Redebedarf und du vielleicht auch. Und zwar geht's um Stranger Things.
Oh, das müssen wir nochmal üben.
Ja, das können wir nochmal üben. Nee, Stranger Things kam die 5. Staffel ja letztes Jahr im November raus, dann gab's den 2. Teil im Dezember und dann das große Finale zum Neujahr. Jetzt ist fast schon ein Monat eigentlich vorbei und ich habe jetzt, ich muss nochmal kurz überlegen, ich glaube vor knapp 2 Wochen, so knapp 1,5, 2 Wochen, bin ich jetzt durch und habt, glaube ich, auch mit Abstand jetzt sacken lassen können. Wann bist du denn fertig geworden?
Oh, ja, auch so in dem Dreh vor 3 Wochen oder so. Aber das muss man noch mal klar sagen, wir hatten ein bisschen Abstand. Wir haben einen Recap geguckt, einen eher größeren auf YouTube, der so eine halbe Stunde ging.
Ja, pro Staffel
für die
oder?
Ersten, nee, für alle 4 Staffeln vorneweg nochmal. Mhm, du, muss man dazu sagen, hast ja alles nochmal geguckt, glaube ich, oder?
Ja, ich habe mir die volle Dosis gegönnt, auch gerade wegen meiner besseren Hälfte, die da ein bisschen hinterherhing und dann irgendwie, glaube ich, die 4. Staffel nicht geguckt hat. Deswegen.
Ich weiß halt nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust, ob du dann so eine Übersättigung läufst, ein Stück weit.
Nee, ich glaube, das war es nicht. Für mich war es nochmal richtig, weil es hat sich bei der Einschätzung der anderen Staffel nichts geändert und hat die 5. jetzt dann einfach auch nochmal gut halt ins Bild gerückt dazu, möchte ich meinen.
Ja, dann mach doch mal einen Aufschlag, wenn du es schon mitgebracht hast.
Ja, dann mache ich das doch mal direkt. Und ich musste für mich auch so ein bisschen eben genau das machen. Ich musste für mich halt die anderen Staffeln nochmal zur Rate ziehen. Und du kommst ja eigentlich nicht drum rum. Du musst ja immer, damit du irgendwas einschätzen kannst, ne, wie so oft halt einfach einen Vergleich ziehen. Und da muss ich einfach sagen, auch jetzt nochmal so in der Retrospektive, Staffel 1 ist einfach nach wie vor für mich einfach wirklich die beste Staffel von Stranger Things, weil ich finde, auch durchgängig bei den Scores, IMDb ist einfach immer so permanent über eine 8, so knapp an der 9 dran. Es ist niedlich, du hast richtig abgefahrene Jungdarsteller, du hast diese krassen 80s-Vibes, die ja dann ein Riesenfass nochmal zusätzlich aufgemacht haben, diesen ganzen Trend weiter befeuert haben. Du hast einen schönen Mix aus Grusel, der überschaubar ist, der irgendwie trotzdem noch an so einen erwachsenen Familienfilm dran passt und du hast wirklich so diese Retro-Vibes, Spielberg, auch so wie es J.J. Abrams probiert hat mit Super 8, whatever, was es alles für Vergleiche gibt. Und es war einfach für mich eine Staffel, eine Serie, die einfach nach wie vor spot on ist. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir so mit Staffel 1?
Du bist nicht der Einzige. Also Staffel 1 war ein Phänomen. Jeder hat es geguckt. Jeder. Und alle in unserem Alter fanden es halt endgeil.
Schon. Ja,
weil es halt so ein Zeitgeist getroffen hat in dem Moment, glaube ich.
Schon. Und was man dann im Gegensatz dazu sagen muss, viele kommen mit der 3. Staffel nicht klar. Also viele sagen noch so, die 2. Staffel, ja, die ist nett. Die fand ich auch total okay, wobei ich natürlich da auch nach wie vor immer noch meine Schwierigkeiten mit der vorletzten Folge habe, wo sie dann so ein bisschen den Rahmen aufmachen, nochmal so andere Sachen und Backgrounds mit der Schwester da.
Ach, diese Filler-Episode?
Ja, Filler, du nennst sogar Filler-Episode, ja, da kann man natürlich zu sagen. Ich fand es gar nicht so schlimm und jetzt beim nochmal gucken dachte ich eigentlich, ja, auch diese Filler-Episode, eigentlich ist sie okay, eigentlich ist sie irgendwie okay. Aber sie ist, ich weiß nicht, ob sie es gebraucht hätte. Und die 3. Staffel muss ich auch sagen, ja, fällt ein bisschen ab, aber ich finde sie nicht so viel schlimmer als die 2. Staffel, was mich da nur genervt hat, dass man schon gemerkt hat, es wird ein bisschen größer und der Plot. Der Plot gerade so mit Russland und so und das unter dem Einkaufszentrum und alle in Uniform, das hat keiner gemerkt. Also bitteschön, da wurde schon so ein bisschen...
Das stimmt, aber da gab es halt, ich hatte in der 3. Staffel so Momente mit meinen Charakteren, die ich tatsächlich dann da lieb geworden habe und dann haben sie ja da auch noch neue Figuren eingeführt in der 3. Staffel, die ich eigentlich auch ganz cool finde, auch wenn sie ein bisschen drüber sind. Ich hatte eher Probleme mit weiten Strecken der 4. Staffel. Nicht mit allem, weil da war geiler Scheiß dabei. Also ich war auch durchaus gehuckt, aber die 4. Staffel hatte A, Längen und B, wie gesagt, so Plots, Nebenplots, die, weiß ich nicht, also gerade das alles um 11 da und auch weil es da ja dann anfängt, rigoros da die Leute wegzumachen im großen Stil. Jo.
Da würde ich auch mit einstimmen, dass die 4. Staffel halt mit einem großen Sprung größer geworden ist. Dieses Russland-Thema kriegt man leider nicht weg. Das hat man sich mit der 3. Staffel nun einfach mal so eingefangen. Ich mochte es nicht, zieht man leider dann hier trotzdem durch. Und man merkt auch in den Scores, und das ist auch mein Eindruck, man hat viele Folgen, die sind nicht so gut. Die haben Längen, vor allem weil jede Episode roundabout 60, 70 Minuten geht, also fast doppelt so lang wie in den anderen Staffeln. Das Finale 2,5 Stunden, unglaublich lang und vieles so ein bisschen sich so nach Schema F anfühlt, also Action und dann wieder Exposition, viel Dialog. Und du merkst es immer daran, wenn die Leute, die Jugendlichen, eine Aufgabe zu erfüllen haben, schwer bewaffnet.
Redest du jetzt von der 4. oder von der 5.?
Immer noch von der 4.
Von der 4., ne?
Von der 4.
Naja, ich sehe da Parallelen.
Es gibt Parallelen. Und es hat in der 4. schon angefangen, dass die Leute sich irgendwo aufmachen mit einer Aufgabe, sei es jetzt schwer bewaffnet oder um irgendwas zu lösen. Es ist immer dringlich und plötzlich fangen die Leute an, so zu schleichen. Und dann, jetzt kommt bestimmt wieder ein Dialog. Und dann wird ein Dialog aufgemacht, irgendwelche tiefen Charakterhintergründe werden im Dialog ausgetauscht. Und ich saß immer, aber jetzt geht's da gerade um Leben und Tod. Ihr könnt doch jetzt nicht anfangen, plötzlich einfach unter der Erde oder im bösen Wald plötzlich da jetzt irgendwie eure Gefühle füreinander auszuschütten. Egal. Und wo ich in der vierten Staffel ein bisschen meine Probleme hatte, war dann der Abschluss mit diesem unglaublich langen Epilog. Also ich glaube, es war gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde zum Ende in dieser zweieinhalbstündigen Folge, wo nur noch Epilog war, nur noch Nacherzählung, Auserzählung, wie könnte es weitergehen, das ist das mögliche Ende und nochmal ein Ende vom Ende. Das fand ich auch sehr anstrengend, weil es hat sich dadurch auch so ein bisschen gezogen, war nochmal so das Spiegelbild der kompletten vierten Staffel. Der Chor soweit?
Ja. Aber du redest ja immer noch nicht von der aktuellen Staffel, oder?
Nee, ich rede immer noch nicht von der aktuellen Staffel, aber ich finde, ich rutsche eigentlich jetzt nahtlos rein, denn es gab viele Punkte, wo ich dachte, machen sie es besser oder nicht? Und ich glaube, sie haben versucht, ein bisschen das Tempo zu straffen, weil es gibt eine Folge weniger und die letzte Folge geht ein bisschen kürzer. Und sie versuchen, ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen und das gelingt ihnen, glaube ich, auch. Aber gefühlt kriegen sie das nicht weg, dass du Action hast. Und trotzdem wieder diese erzählerischen, also diese Pausen, wo Dialoge kommen, wo ich mir auch immer von einer Storytelling-Drehbuch-Perspektive dachte, warum muss man das denn jetzt so in der Breite erzählen? Zeigt mir doch lieber eine Situation, was die Leute zusammenschweißt oder nochmal hinterfragt, diese Verbindung. Und nicht, dass es jetzt wieder dieses Show-Don't-Tell-Prinzip halt irgendwie aushöhlt. Ja. Und in den ersten Folgen immer mehr rein, noch mehr rein, noch mehr Cast, noch mehr Jungschauspieler, noch mehr Sci-Fi, noch mehr rechts und links, wo ich mich dann am Anfang der fünften Staffel auch fragen musste, wir hatten doch eigentlich jetzt so ein Setup von der vierten Staffel, dass ich dachte, das geht jetzt nahtlos weiter, aber plötzlich werden alle Schachfiguren nochmal so halb neu rangiert und der Bösewicht ist woanders, hat wieder einen anderen Plan und es wird so viel erklärt und so viel gemacht und es gibt auch so jetzt so viele Videos und Fantheorien mit, das sind so viele Plotholes und das kann nicht sein und was ist mit dem Charakter passiert. Und dann gibt's die andere Seite, die sagt, ja, das können wir alles erklären, wenn du in der Szene genau hinguckst und das nochmal jetzt aus der Perspektive betrachtest, sage ich,
ach Leute,
okay, maybe, aber wenn du als Zuschauer und vor allem so viele in Masse anfängst, Sachen nicht zu verstehen, hinterfragen musst oder es falsch interpretierst, dann muss einfach irgendwas mit dem Skript nicht rund genug sein, wie in der ersten Staffel, dass du so viele Fragen stellst.
Ja.
Wie ist deine Meinung dazu?
Ach naja, es hat sich halt einfach über die Zeit aufgebläht. Es ist halt das Problem, wenn du halt x Staffeln gemacht hast, siehe Game of Thrones, und du halt das dann versuchen musst, hier einzutüten wieder. Und so ein Stück weit krankt da das die fünfte Staffel auch dran. Und statt halt versuchen, das elegant auszuerzählen, hast, wie du gesagt hast, wird da noch eine Kurve geschlagen und da noch eine. Und ja, alle kriegen irgendwie so ein Stück weit ihren Payoff. Ja, sogar die Filler-Episode. Ja. Aber trotzdem hätte man das, glaube ich, kürzer runter erzählen können. Und da rede ich jetzt nicht nur auch von den jungen Schauspielern, wie du es gesagt hast, die nochmal eingeführt werden, sondern auch vom Militär und einem der sinnlosesten, weiß ich nicht, Bösewichte, die ich jemals gesehen habe, leider. Mhm. Also Linda Hamilton wird da komplett verheizt aus meiner Sicht. Da wäre mehr drin gewesen, glaube ich. Also die ist ja komplett zahnlos unterm Strich dann. Und ich persönlich muss gestehen, dass mit den Dialogen war eigentlich ganz schön. Mir ist jetzt gar nicht so sehr aufgefallen, dass das jetzt für mich war es subjektiv immer Momente, die gepasst haben, zumindest für diese konkrete Gruppe, um die es ging, dass die tatsächlich, ich sag mal, Downtime hatten, während die anderen die Welt retten, wie du das schon gesagt hast.
Okay, ja.
Und insbesondere sowas wie die vorletzte Episode als Coming-Out-Episode, Spoiler, die halt super hart IMDb
furchtbar,
gehatet wird und gereview-bombt. Get alive, grow up, und wenn du der Meinung bist, dass das ein Problem ist, das hat sich seit gefühlt zwei Staffeln angedeutet, und wenn du die Vibes nicht aufnehmen konntest, die da offensichtlich waren, dann tut's mir sehr leid. Ich persönlich fand die Szene eigentlich ganz süß, fand die war gut gemacht. Das, was du kritisiert hattest beim Ende der vierten Staffel, das würde ich noch kurz erwähnen, machen sie ja hier am Ende der fünften Staffel auch, nämlich, dass sie sich wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehmen für einen Epilog. Und für ein Ende einer Serie, muss ich gestehen, habe ich da überhaupt kein Problem mit tatsächlich. Und ich finde, sie machen es nämlich auch sehr clever. Sie machen den La La Land Move. Also weil ich möchte das Ende haben, und der La La Land Move ist, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich zeig dir, wie es weitergehen könnte. Und da spinnen sie dann das Märchen, was diese Geschichte ja eigentlich ein Stück weit auch sein soll und wir auch alle wollen, dass es ist, und zeigen uns so die Idealvorstellung, die wir wahrscheinlich alle haben. Und das fand ich erstmal ganz nett, ohne sich darauf festzulegen, dass das tatsächlich so ist. Und von daher komme ich im Zweifel auch mit irgendwelchen Plotholes klar. Meiner Meinung nach wurde nicht alles sauber stringent auserzählt, ja. Und meiner Meinung nach versucht das Skript viel mit so Reveals und das ist die Wahrheit und das ist die Wahrheit, dich so ein bisschen zu blenden.
Ja.
Weg von den Details so, dass du die ganze Zeit da sitzt, wow, was? Ach so, krass. Ja, dann ergibt das ja alles Sinn. Aber ergibt es das wirklich? Ich glaube schon. Wirklich? Weiß ich nicht. Aber die meisten wollen ja gar nicht so weit denken. Von daher war es für mich unterm Strich auch okay, sage ich mal.
Mhm.
Ich hoffe, das hat Sinn gemacht.
Nee, der Interpretation kann man ja auch folgen. Aber trotzdem hatte ich so meine Problemchen. Es ging, was mir auch noch so ein bisschen quer saß, war, dass teilweise hochkarätige Regisseure diesmal wieder für die Folgen.
Ja, Sean Levy. Ja, da waren schon ein paar dicke Namen dabei.
Sean Levy, ja, war auch wieder dabei. Er ist ja seit Anfang an als Produzent und als Regisseur dabei. Aber Frank Darabont, Regisseur
des besten Films aller Zeiten,
Die Verurteilten, The Green Mile, ne? Und der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, was war, die zweite oder dritte Folge gemacht, und die fand ich richtig, richtig unterdurchschnittlich, möchte ich meinen. Also da ist gerade diese Szene, wo Hopper und Elle sich hinter diesem Holzschild verstecken, vor dem perfekt ausgebildeten Black Ops Militär und sich mit aller dümmster Mühe außer Gefecht setzen lassen von zwei Handgranaten. Und da dachte ich so, oh nee, da habe ich mich aufgeregt. Da habe ich mich tatsächlich beim Zuschauen aufgeregt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu hart ins Gericht gegangen. Ich weiß nicht, aber es hat mir absolut nicht gefallen. Ich weiß nicht, hast du da auch Bauchschmerzen gehabt oder ist das auch so, hat da auch so der Stranger Things Zauber so quasi Explosion,
ja,
und
das
hintenrum dir den Arsch weggezogen.
Hat schon funktioniert unterm Strich. Also ich fand einige Szenen, was das betrifft, nicht so besonders gut.
Ja.
Ich fand auch, es hatte wieder ein Geschmäckle, als Eleven da in diesen einen Raum reingeht und es ist knack, 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 knack. So, 7 Leute umgebracht, nice. Und jetzt, oh ja, Emotionen. Wow, okay, das ist mal eine Bandbreite, die er mir hier anbietet gerade in diesem einen Zimmer. Alles klar, danke dafür. Das war schon hardcore, so ein bisschen.
Ja. Es sind diesmal sehr viele Leute umgekommen, auch durch Hopper und Co., wo ich dachte, oder Nancy. Nancy auch zum Beispiel Charaktere.
Jo, knallhart, ne?
Ballert jetzt einfach mal Leute ab.
Genau.
Hat für mich ein bisschen die Magie weggenommen, diese Unschuldigen. Mhm.
Da bin ich auch komplett bei dir. Das ist immer was anderes, wenn es CGI-Monster sind, ne? Aber es hat halt diese Eigendynamik entwickelt, wenn du die Figuren halt einfach über fucking 5 Staffeln, die gefühlt eine Laufzeit von 6 Staffeln hatte, halt mitverfolgt hast, und sie kokettieren ja auch damit, dass du die halt kennst, seit sie halt laufender Meter waren, und jetzt sind es halt alles erwachsene Leute. Das hat natürlich schon was Emotionales auch mit, womit sie auch spielen. Und ich meine, von Production Value, dieses große Finale, das war schon dick anzusehen, muss man ja auch sagen, ne? Also, und ich sag mal, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Spoiler-Territorium, aber wir reden ja nicht über die zweite Staffel Godzilla, aber gibst du mir Kaiju-Action, gebe ich Daumen hoch.
Auch da haben sich ja manche beschwert, dass das eigentlich dann viel zu schnell vorbeiging. Ich fand's okay, und da habe ich mich dann auch gar nicht wirklich irgendwie in Erklärungsnöten da gesehen, skripttechnisch. Aber also, um es kurz umzumachen, für mich die erste Staffel ist so ein bisschen unangetastet, ähnlich wie Dark, eine super starke erste Staffel, die Netflix da produziert hat. Zweite und dritte Staffel, für mich so gab es ein paar Quirks, wo ich gesagt habe, ja, da kann ich nicht so drüber hinwegsehen. Es war noch also mehr als solide, beide noch so eine 4,5. Die vierte Staffel, auch wenn viele sagen, das ist der absolute Traum, ja, da gibt es die stärksten Episoden mit, gerade so Episode 4 und 7, ne, Running Up That Hill. Aber dafür musste ich viel durchhalten, viel durchstehen, dafür gab es schon viel, wo ich dachte, das war nicht so rund, deswegen bin ich da auf eine 4 runtergegangen, 4 von 5, muss ich leider sagen. Und die fünfte Staffel hält's gerade so. Da war schon viel dabei, wo ich dachte so, boah, ich sehe Stranger Things Staffel 5 hier schon bei einer 3,5 von 5, aber ich habe trotzdem noch 4 gegeben. Also in Summe immer noch gut, meckern auf hohem Niveau. Was würdest du der 5. Staffelfinale noch mitgeben? Hast du da einen Score für dich schon ausgemacht mit dir?
Jo, ich würde das tatsächlich, so wie du es gerade auch einmal durchgegangen bist, von 1 bis 5 auch mitgehen.
Ah.
5, 2x4, 5, 2x4.
Nice.
D'accord, ja.
Dann digitaler Handshake wieder.
Auf jeden Fall. Und das sind ja keine schlechten Zahlen, die wir hier gerade durch den Raum haben gehen lassen. Dafür, dass wir ja gerade relativ streng waren. Ich hatte jetzt auch von deiner Seite was viel, viel Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. für die letzte Staffel.
Es ist nur Redebedarf im Sinne von, hast du ja gemerkt, Redebedarf. Ne? Es gibt so viel, was man so auseinandernehmen kann und diskutieren kann. Trotzdem ist es natürlich ein Riesenprojekt, auch wenn man sich die Dokumentation nochmal anguckt, für eine Serie abartig, aber was es für einen Umfang hatte. Ja. Und trotzdem natürlich.
Die haben 10 Jahre lang nichts anderes gemacht.
10 Jahre, das ist crazy. Ein
bisschen überspitzt, aber.
Ja, ja, ne? Stimmt ja schon mit Vorproduktion. Das ist ein
relevanter Bestandteil.
So.
Ne?
Ja. Ja. Schon abgefahren.
Das Leben ist so. Du hattest so viel Redebedarf, dass wir uns überlegt haben, da würden ja jetzt im Zweifel die Releases darunter leiden, dass wir diese wieder durchhoppeln, was ja unsere nächste Kategorie wäre. Also haben wir uns überlegt, dass wir heute mal was anderes probieren. Kannst du es in 2 Sätzen zusammenfassen?
Wir bringen immer sehr viele Releases mit und haben uns jetzt aber mal gesagt, wir bringen jetzt einfach mal unsere persönlichen Highlights mit, wo wir uns beide besonders drauf freuen. Mhm. Und vielleicht gebe ich dir einfach mal, wollen wir es versuchen abzuwechseln oder wollen wir es einfach chronologisch durchgehen?
Nee, ich mache es chronologisch einfach, hätte ich gesagt. Genau, wir hatten gesagt, jeder bringt 3 mit.
Maximal 3 haben wir gesagt. 3 Projekte, auf die wir uns die nächsten Wochen freuen.
Kannst auch noch ein Wort zu verlieren. Das erste, das ich mitgebracht habe, ist No Other Choice. Am 5.2. kommt er in das Kino. Der neue Park Chan-wook Film basiert auf einem Buch. Hatten wir, glaube ich, über den Trailer gesprochen.
Wird jetzt wiederholt verfilmt. Also gab es schon mal eine Verfilmung aus Frankreich?
Genau, wiederholt verfilmt, richtig.
Jetzt nochmal von Park Chan-wook, ja.
Genau, und kriegt gute Kritiken, sah geil aus und für viele überraschenderweise nicht für einen Oscar nominiert.
Ja.
Kann ich noch nichts zu sagen, würde ich aber gerne, bald.
5.2. Dann lass uns das doch im Kalender markieren. Ich meine, die nächste Folge steht ja schon halb in den Startlöchern, möchte ich meinen.
Genau. So, ansonsten.
Du bist weiter dran.
Bin ich weiter dran, genau. Und habe mitgebracht am 12.2. Prinzessin Mononoke.
Ja, aber den kennen wir doch schon, Alex.
Ich wollte gerade sagen, was für ein Idiot. Der kam 1997 raus. Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Nein, doch, alles.
Oh.
Ja und nein, ihr habt recht, ich habe recht, alle haben recht. Große, glückliche Familie. Prinzessin Mononoke kommt nochmal limitiert jetzt in Deutschland ins Kino. Ich glaube, vom 12. bis 20.2. oder so gibt es limitierte Kinoveranstaltungen in OV und mit deutscher Synchro in einigen Städten sogar im IMAX. Denn Prinzessin Mononoke ist der erste Ghibli-Film, der in 4K restauriert wurde, IMAX optimiert, all die leckeren Sachen, die mich glücklich machen auf jeden Fall. Mhm. Und der lief, glaube ich, letztes Jahr tatsächlich schon in so einem Limited Release in den USA. Ja. Und da gab es relativ viel Lob tatsächlich für diese neue Abtastung. Und wenn wir jetzt endlich auch noch diesen deutschen 2-wöchigen da Stint abgerissen haben, dann kommen wir vielleicht auch endlich in die Situation, dass das verdammt nochmal in 4K auf Scheibe erscheint. Weil da warte ich tatsächlich sehr drauf. Mononoke eigentlich mein Favorite Ghibli-Film. Geile Nummer. Würde ich gerne sehen. Leider kein IMAX bei mir hier in der absoluten Nähe. Oberhausen ist das nächste. Relativ weit weg. Schwierig.
Finde ich super interessant. Ist gar nicht so lange her, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Auch für mich natürlich absolutes Meisterwerk und war für mich das Einstiegstor in die Anime-Welt vor Ewigkeiten. Und bin gespannt, es auch nochmal in 4K zu gucken.
Auf jeden Fall. Genau, und dann habe ich noch mitgebracht als meine
Immer noch du, Alex. Wann kommen denn meine Releases?
Genau. Ja, jetzt als nächstes dann offensichtlich. 19.02. Dust Bunny. Endlich jetzt auch im deutschen Kino. In USA mittlerweile sogar schon oder am Ende des Tages weltweit als Premium-VOD verfügbar, wer jetzt nicht ins Kino gehen möchte, hat mir sehr geholfen. Das ist das Spielfilm-Regiedebüt von Brian Fuller. Den kann man kennen von Hannibal, von, ich glaube, Pushing Daisies, von Star Trek Discoveries. Und das sind ja Mads Mikkelsen und Sigourney Weaver mit der jungen Sophie Sloan, die einen Auftragsmörder damit beauftragt, das Monster unter ihrem Bett zu töten. Das war ja immer noch der Kicker. Und ich höre viel, viel, viel Gutes. Es bockt mich mega. Ich sehe Mats unglaublich gerne. Sigourney geht auch immer natürlich. Und es soll so das Beste aus dieser 80er-Jahre-Zeit sehen. Ich habe jetzt kürzlich erst einen Podcast gehört mit Mats und Brian Fuller. Die waren bei Michael Rosenbaum in Side of You und erzählen ein bisschen vom Film und was die Inspirationen waren und alles, was da gelistet wurde, ist excellent. Von daher kannst du davon ausgehen, dass ich den sehr, sehr bald mitbringen werde. Und ich mich immer noch frage jetzt, ist das ein 2025-Film oder ein 2026-Film, Ronny?
Ja, schwierig. 19.02. muss man offiziell ja eigentlich schon in 2026 reinparken.
Deutschland-Release. Ja,
Deutschland-Release, aber total doof, genau. Weil wir haben ja andere Filme noch auf der Liste, die wir jetzt nicht erwähnen, aber die jetzt schon für die Oscars nominiert sind, aber wir sie in Deutschland eigentlich noch gar nicht gucken können. Wie immer.
Strange, ne?
Schwierig, aber dieses Jahr auffälliger als letztes Jahr, finde ich.
Mhm.
Und dann komme ich zu meinem nächsten Kandidaten. Keine Angst, der ist nicht für einen Oscar nominiert. Taucht jetzt bei uns auch in den deutschen Kinos auf. Cold Storage mit Joe Keery, Georgina Campbell.
Der Sänger, nicht der Schauspieler.
Ja, genau. Den man von Stranger Things kennt, trotzdem. Und da hatten wir über den Trailer gesprochen? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen. Wir fanden den beide, glaube ich, gar nicht schlecht. Also den Trailer. Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich ein Film ist, der funktioniert am Ende.
Das weiß ich auch nicht. Ist so ein Sci-Fi-Film mit irgendwie, hat mich so ein bisschen an Half-Life erinnert und irgendwie aber in bunt und irgendwie auch doch nicht. Also keine Ahnung, irgendwas kommt, irgendwelche Monster kommen und ja, die Genannten vom Cast müssen dagegen irgendwie kämpfen.
Sah sehr pulpy aus.
Genau, das musst du nochmal dazu erwähnen. Also nimmt sich, glaube ich, nicht so ernst. Könnte dadurch total cool werden. Könnte aber auch ein bisschen nach
oder cringy.
Oder cringy, aber ich glaube, wenn er da mit einem Augenzwinkern durchgeht, glaube ich, könnte das was werden und könnte vielleicht eine ganz witzige Nummer sein. Kommt am, jetzt habe ich es fast vergessen, eben am gleichen Tag wie bei dir in die Kinos, am 19.02. und auch noch, und da bin ich jetzt quasi hier im Back-to-Back eigentlich, The Moment bin ich eher zufällig drauf gestoßen, ist ein Film unter anderem mit Charlie XCX, also der bekannte.
Spielt sie selbst.
Ich glaube, sie spielt sie im Film nicht selbst, aber sie spielt auch einen Popstar und es hat mich ein bisschen so an Spinal Tap oder sowas erinnert, die dabei begleitet wird, wie sie ihre erste große Welttournee plant. Und da passieren einige Dinge, die ein bisschen emotional sind, aber auch sehr viele witzige Sachen, weil irgendwie der Song nicht passt oder das Catering nicht stimmt, dann ist es auch sehr modern und hip geschnitten. Alexander Skarsgård hat auch eine Rolle als irgendwie Mentor und Bühnenprofi, der aber auch irgendwie komische Vorstellungen hat.
Also aber hattest du Comedy-Vibes von dem Trailer? Weil ich fand, es sah schon mehr so nach so ein bisschen auch, weiß ich nicht, Psychodrama aus,
ich bin
mit dem Druck und
ja,
sowas.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte aber auch gerade mit Alexander Skarsgård schon so ein paar Comedy-Vibes und auch, sie hatte auch wie bei Spinal Tap dann so Bühnensachen, die dann nicht funktionierten oder wo es dann heißt, da hänge ich dann dran, oben am Kabel über der Bühne, ungesichert, das bin ich und dann klatscht es da irgendwie auch runter aus 20 Metern Höhe. Also bin gespannt, fand ich sehr cool und fand ich auch so wild independent-mäßig geschnitten.
Ja, es fühlt sich an wie Spinal Tap und Black Swan, aber von Lonely Island geschrieben.
Das ist eine exklusive Mischung, ja. Also gebe ich einfach mal...
Aber ist alles gut.
Gebe ich einfach mal eine Chance. Jetzt bin ich super gespannt. Vielleicht bringt es mir auch die Sängerin noch mal ein bisschen näher, weil mit der musikalisch bin ich da eigentlich nicht so drin.
Same.
Und dann noch ein Release-Date hier am 24.02. Dann bei Netflix. Taylor Tomlinson habe ich mitgebracht. Kein Film, keine Serie, sondern ein Comedy-Special. Ja, Comedienne. Finde ich sehr charmant. Ich habe vor Ewigkeiten habe ich mal ein YouTube-Video gesehen, fand sie da witzig und dann irgendwie ein paar Monate später, boom, tauchte sie bei Netflix auf.
Die hat ja mittlerweile, glaube ich, 3 Programme schon bei Netflix oder 4 oder so. Ne?
Genau, sie hat 3 Programme, jetzt kommt das 4. Finde ihren Humor, also act an, ist aber irgendwie trotzdem niemals unter der Gürtellinie. Ist einfach schön formuliert, hat ein krasses Tempo und ist einfach eine coole Rampensau irgendwie, die Frau. Und guck sie sehr gerne.
Fanden wir auch immer ganz witzig, wenn wir mal was geguckt haben von ihr.
Ja, dann lass mir sonst gerne den Vortritt oder wie auch immer. Ich bringe uns gerne mal mit, genau. Das waren unsere Highlight für die nächsten, für den nächsten Monat eigentlich fast schon, ne? Aber wir machen vielleicht nochmal ein Recap. Mal gucken.
Jo, und dann würde ich sagen, starten wir die News ebenfalls mit einem Highlight, nämlich mit einem, ich sag mal, es ist so ein Pseudo-Nachklapp zu einer Review von deiner Seite,
ja,
die du mitgebracht hattest, nämlich Zootopia, a.k.a. Zoomania, a.k.a. weiß ich nicht.
I don't know.
Zwei.
Ja, zweiter Teil auf jeden Fall.
Ja, genau. Da hattest du nämlich da in deiner Review auch gesagt, fand ich jetzt nicht so gut wie die 1. Ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen.
Ja, und
dann
Punkt,
ich gesagt,
ist gut.
Genau, und dann habe ich gesagt, das interessiert aber niemanden, erst recht nicht bei Disney, weil hat halt schon jetzt eine Ecke mehr eingespielt als der erste Teil, der irgendwie bei 700, 800 ausgestiegen ist. Da haben wir sie wieder. Und
eine Milliarde hatte der erste.
Zu dem Zeitpunkt, eine Milliarde, genau. Und dann lag der zweite bei 1, ich weiß gar nicht, wo er lag, 1,3.
Der hatte schon 1,2, über 1,2 hatte er.
Ja. Und jetzt?
1,7 Milliarden US-Dollar weltweit. Und die Zahl hört nicht auf zu wachsen.
Ne? Genau, und jetzt habe ich aber noch einen Fun-Fact für dich. Damit ist er jetzt schon der zweit erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.
Alten.
Aber was ist dann die Nummer 1?
Ich glaube, das fußt vielleicht auf einer Review, die du mal mitgebracht hast, Alex.
Also, weißt du es? Oder musst
ja, aber sag's doch gerne nochmal, du sprichst das so schön aus.
Genau. Nesa. 2. Ich habe ja Nizza 1 mitgebracht.
Richtig.
Vielleicht bringe ich irgendwann auch nochmal die 2 mit. Der hat es nämlich geschafft, ohne ein internationales Release. Das muss man sich halt nochmal again auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Mhm. Der hat exklusiv in China 2 Milliarden gespielt. Über 2 Milliarden.
Ja, Wahnsinn.
Wo man sagen muss, Zootopia hatte eine weltweite Auswertung. Ne? Ansonsten wären die 1,7 auch nicht drin gewesen.
Ja.
Das ist halt insane mit Nizza.
Und das war auch meine Befürchtung und die hat sich auch bestätigt, denn ich habe noch mal ein bisschen gebuddelt und habe mal geguckt. Zootopia konnte sich mit dem zweiten Teil überall verbessern. Zum Beispiel in Deutschland von 34 auf 48 Millionen. Also da gab es eine Fanbase, die, glaube ich, den Film einfach jetzt geguckt hat.
Das ist halt faszinierend, oder? 10 Jahre später hat doch keiner mehr dann wirklich danach gefragt, ne? Nicht wirklich, oder?
Die Zahlen sprechen alle gegen uns, Alex. Wir können sagen, was wir wollen.
Ja, ja, aber offensichtlich absolut fruchtbarer Boden. Also es ist faszinierend.
Ja, Wahnsinn. Und in den USA auch Zuwachs von 340 Millionen vom ersten Teil auf 400 Millionen. Immer noch human. Wo kommt jetzt der ganze Rest her? Und das war meine Vermutung und die hat sich bestätigt. China,
na klar.
236 Millionen der erste Teil und jetzt der zweite Teil nochmal 400 Millionen, fast eine halbe Milliarde mehr in China eingespielt.
Ein riesiger Markt.
Ich weiß nicht, ob die Auswertung da jetzt größer war einfach oder die Kinos sich geöffnet haben. I don't know, dass die Leute mehr gucken konnten. Aber ja, insgesamt 1,7 Milliarden. Herzlichen Glückwunsch, Disney. Ich fand ihn trotzdem nicht so gut wie den ersten Teil, aber...
Herzlichen Glückwunsch, fand ich trotzdem nicht so gut. Ist auf jeden Fall schon mal die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Wir wollten nämlich noch kurz über die Oscar-Nominierungen sprechen,
Alex,
die bekannt gegeben wurden.
Die schreibe ich mir auf. Kann das bitte jemand kurz festhalten? Das war wirklich eine sehr gute Überleitung.
Genau, denn wir haben auch hier Rekordnominierungen und zwar noch nie da gewesen. Ein Film ist für 16 Oscars nominiert.
Und zwar Zootopia 2. Nein. Nicht.
Es ist Blood and Sinners, a.k.a. Sinners, a.k.a. weiß ich nicht.
Ja, 16 Oscar-Nominierungen. Das sticht ja, wie viel hatte Herr der Ringe insgesamt? Nee, die hatten insgesamt, glaube ich, 30 mit allen drei Teilen, aber ähnlich hohe Nummer bei den einzelnen.
Also 16 Nominierungen ist ja quasi im Prinzip, ich sag mal, jede Rubrik, in der du theoretisch nominiert werden kannst, bist du nominiert und da kann ich einfach nicht mitgehen, es tut mir wirklich leid. Und wir hatten schon öfter mal so Kandidaten, ne? Avatar 1 war so ein Kandidat, auch für x Sachen nominiert und wir hatten auch andere Filme und Titanic auch, glaube ich, für 12 nominiert und die wurden dann immer mal wieder gerne auch abgewatscht am Ende dann, ne?
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, Sinners, also habe ich auch Streitgespräche im Freundeskreis, fechte ich auch immer wieder aus. Ich fand den nicht so stark, ich glaube, du warst da ein größerer Fan.
Ich fand den gut. Ich zitiere nochmal, was ich neulich einem Kumpel geschrieben habe. Der meinte, muss ich den gucken? Und ich meinte, den kann man gucken. Der ist auch gut, aber er ist nicht 16 Oscar-Nominierungen gut.
Ja, also muss jeder selbst entscheiden. Ich muss aber sagen, insgesamt die Oscar-Nominierungen, die Liste, ich finde sie teilweise auch echt langweilig. Also wir haben wirklich noch stärker als viele Jahre zuvor wirklich immer wieder die gleichen Filme drin gefühlt. Nur 5 Stück, die sich das untereinander ausmachen. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Auch witzig, Avatar, jetzt mal wenigstens eine frische Note für die besten Kostüme nominiert. Ein Animationsfilm.
Sag mal okay.
Finde ich auch okay. Und Netflix kann man auch nochmal gratulieren, Frankenstein, also Frankenstein und Train Dreams nominiert.
Aber Guillermo del Toro nicht als Regisseur nominiert, fand ich ein bisschen befremdlich, muss ich gestehen. Und was mich noch, ich sag mal, positiv überrascht hat, auch wenn natürlich keine Chance bestehen, F1 als bester Film nominiert. Das habe ich nicht kommen sehen, bin ich ehrlich mit dir. Und ich verrate noch eine Sache, die mich sehr gehypt hat und das ist schon so ein kleines Sneak Preview in die Top 10. Weil dieses Fass habe ich gar nicht aufgemacht. Ich habe auch die Review nicht mitgebracht. Ich wollte auch keine Diskussion oder Streitereien haben. Aber K-Pop Demon Hunters ist für 2 Oscars nominiert. Bester Animationsfilm und bestes Lied.
Mhm.
Und alles ist gut in der Welt.
Du, ich habe dieses Endprodukt habe ich letztens auch mal nachgeholt. Punkt.
Gut.
Gut, ja. Ich sag erstmal. Lass mir das so stehen.
Genau, ich habe vorerst erstmal alles gesagt, was ich dazu sagen wollte.
Gut, ich auch, Alex. Dann haben wir das Thema ja jetzt endgültig erledigt. Nie aufgemacht und auch nie abgeschlossen. Nächste Rubrik.
Genau, nächste Rubrik ist Trailer und du lächst ja endlich über den Trailer für die dritte Staffel Euphoria zu sprechen. Also spreche er.
Ja, also insgeheim will ich nur mehr Content von Sydney sehen. Aber nee, ich freue mich auch generell, dass es jetzt eine dritte Staffel von Euphoria gibt. Genau. Ich glaube, wir mussten über 4, fast 5 Jahre warten jetzt. Und der Trailer ist jetzt da und ich schließe mich so ein bisschen den YouTube-Kommentaren an, die man unter diesem Trailer findet. Was ist denn da los? Was hat, also haben wir eine Staffel verpasst oder ist es eine völlig neue Serie? Ist es jetzt Breaking Bad? Weil da passiert schon viel. Wir haben jetzt nicht mehr dieses Highschool-Drogendrama, sondern es ist jetzt Next Level. Die Schule ist abgeschlossen, alle sind miteinander irgendwie verbandelt oder gehen getrennte Wege und die Schwierigkeiten werden größer. Kartelle, Waffenlords, whatever. Also wow. Ja, da ist also, einiges los.
Ich sag mal, ich habe ja nichts davon gesehen, habe mir den Trailer dann trotzdem angeguckt. Ich bin aber leider nicht bis zum Ende durchgekommen. Ich musste tatsächlich die ein oder andere Stelle vielleicht nochmal in Zeitlupe nochmal wiederholen.
Und verstehe nicht, was du meinst.
Dass ich alles korrekt mitverfolgt habe, was da passiert in dem Trailer.
Schmutzfink, Alex.
Und bedanke mich jetzt schon mal bei dem Trailer.
Gut, ich werde dieses Lob weiterreichen. Also ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall geben. War großer Fan von den ersten beiden Staffeln. Fand ich stark gemacht. Auch genau. Film.
Lass mir gerne die relevanten Timecodes zukommen.
Ja, mache ich gerne. Filmtechnisch vor allem, kameratechnisch saugeiles Zeug dabei in den ersten beiden Staffeln. Bin gespannt, ob es in der dritten...
Wie du willst.
Oh, hey, jetzt hör doch mal auf, Mann. Ob sie es in der dritten Staffel auch so weiterführen. Gibt's doch nicht. Mach mir einfach hier den Trailer kaputt. Ja, ich habe jetzt das Release-Datum gerade gar nicht dabei, aber es kommt. Ich war abgelenkt, glaube ich, dann zum Schluss.
Wir haben ja jetzt tatsächlich auch einen HBO Max Streaming-Dienst tatsächlich.
Ja, genau.
Das hilft sicherlich.
Ja, es kommt. Wir werden es gegebenenfalls nochmal nachreichen. Jetzt haben wir den ganzen Trailer nochmal nachgereicht, nachdem wir in der letzten Folge streichen mussten aus Zeitgründen. Und jetzt bist du dran mit Marvel. Und jetzt mache ich dir vielleicht den Trailer gleich kaputt.
Mach mal. Alles gut. Ja, kurzer Trailer tatsächlich für die zweite Staffel, fünfte Staffel, wie auch immer du zählen möchtest, von Daredevil Born Again. Zweite Staffel. Ich fand die erste Staffel relativ geil. Das war ja dieses Soft-Reboot von Disney Plus unter Disney Plus. Deckmantel, haben da viel offen gelassen, Stadt ins Chaos gestürzt, Tür und Tor geöffnet, auch für, weiß ich nicht, Spider-Man und die Verschwörungen sind da. Und wir wussten ja, Jessica Jones kommt zurück, jetzt auch nochmal mit richtigem Bewegtbild bestätigt im Trailer. Bockt mich sehr und wie gesagt, macht die Tür und Tor auf für alles Mögliche, was so die Defenders betrifft. Und bin gespannt, wo da die Reise hingeht tatsächlich, wie sie das machen wollen. Und wir müssen auch gar nicht mehr so lange warten. Da war ich am meisten überrascht. Am 27. März starten sie schon. Also relativ spät den Trailer rausgekippt.
Wie gesagt, bin kein Marvel-Fan, aber fand den Trailer von der ersten Staffel, wenn es von der zweiten auch interessant, weil nicht so typisch
also,
Marvel.
Ich sag mal, wer Daredevil und Punisher auf Netflix gut fand, der findet auch das jetzt hier wieder gut. Weil das ist ja nicht typisch Marvel gewesen, von der üblichen Superheldenkost her, muss man ja sagen. Ne? War ja schon dunkler, grittier, R-rated.
Okay.
Genau,
ich sage einfach nur, okay.
Zum Thema FSK 18.
Und Zeitlupe oder irgendwie, war man da jetzt schon durch?
Nö, da weniger vielleicht. Aber vielleicht hier wieder bei dem nächsten Trailer.
Kontextbezogen, den
wir gebracht haben. Genau, DTF St. Louis heißt die... Limited Series ist es hier, Gott sei Dank. Das bedeutet, es gibt keine zweite Staffel im Idealfall. Aber eine Sache musst du mir kurz noch erklären, lieber Ronny.
Natürlich, gerne.
Wofür steht nochmal DTF?
DTF steht down to, was war nochmal die Frage?
DTF, das F. Wofür steht das F nochmal?
Ich müsste mir den Trailer nochmal angucken, aber ich glaube, die Antwort findet man darin. Aber viel interessanter ist doch, was findet man an sich noch in dem Trailer? Um was geht es in dieser Serie, Alex?
Ich glaube, um alles, um nichts, weiß ich nicht. Also es geht um, erstmal bin ich ja direkt abgeholt, weil es geht um einen Mord. Also, und das ist ein bisschen schockierend, weil der Trailer beginnt tatsächlich damit, dass du einen toten David Harbour rumliegen siehst und dir denkst, warte, was habe ich verpasst? Das Gesicht kenne ich doch.
Spoiler.
Nee, nicht wirklich, weil es ist die erste Einstellung im Trailer.
I know, aber für den Zuschauer.
Genau. Mhm. Jo, und dann kommt raus, der Jason Bateman ist so sein bester Freund, scheint aber auch gleichzeitig mit David Harbours Frau fremd zu gehen und hat da ein paar düstere Geheimnisse, aber David Harbour scheint da auch nicht komplett unbefleckt zu sein. Die probieren da so eine App aus, DTF, wo vielleicht so ungezwungener andere Menschen gleicher Gesinnung treffen kann für körperliche Vergnügen und
schön ausgedrückt.
Ich fand, der Trailer war all over the place, fasst aber, glaube ich, ganz gut so ein bisschen dieses privilegierte weiße USA, weiß ich nicht, Midlife-Crisis-Tum zusammen. Nimmt sich, glaube ich, dabei aber auch nicht so ernst, will aber, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Also viel Überzeichnung, aber ich fand es eigentlich ganz geil, muss ich gestehen, einfach weil die Leute sehe ich A gerne, B haben die das auch gut gemacht, fand ich im Trailer erstmal. Mhm. Plus es ist eine HBO Limited Series, von daher kann es nicht komplett daneben liegen.
Ich fand's auch stark, war überfordert, musste ihn das zweite Mal gucken, yeah, um nochmal halt, ja, wirklich Kontext und alles zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und es hat auch ganz gut getan.
Naja, die Frage ist aber auch noch, tatsächlich für den Mord verantwortlich ist. Oder war es ein Mord oder wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, war es ein Mord.
Das wird, glaube ich, dann alles so retrospektiv aufgerollt.
Drängt er ihn da in irgendwelche Kreise über diese App etc. Genau, dann fangen die Ermittlungen an und ein Netz aus Lügen, was sich dann da durchspinnt. Und
auf jeden Fall. Also am 1. März erscheint die Nummer auf HBO Max in den USA. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ich hoffe, dass es dann sehr, sehr zeitnah auch in Deutschland zu haben ist.
Ich würde davon ausgehen, ehrlich gesagt.
Würde es dann auch in meinen Highlights vermutlich dann, also meinen Release-Highlights mitbringen wollen, glaube ich, weil das interessiert mich sehr.
Ja, finde ich auch stark.
Der krönende Abschluss.
Der krönende Abschluss, ja, genau. Reck dein Schwert in den Himmel und schrei hinaus.
Nee, wie du willst.
Ja, genau. Ich bleib bei Schwert. Masters of the Universe, He-Man. Eine erneute Adaption des anscheinend nicht totzukriegenden Stoffes. jetzt nochmal ab 4. Juni im deutschen Kino. Ich meine, wir hatten jetzt Masters of the Universe, animierte Serie Netflix. Mhm. Jeder kennt die Uhr, Frickslayer.
Kevin Smith hat die Kulturalverfilmung. Die Animationsserie, die wurde ja viel gehatet, weil es da jetzt so eine Protagonistin gab primär und He-Man gar nicht mehr im Vordergrund steht. Ich fand die aber tatsächlich relativ gut gemacht eigentlich, ganz kurzweilig. Und hat ja gezeigt, dass so ein bisschen das Universum noch Relevanz hat, dass die da dran arbeiten, wusste ich auch. Ich wusste nur nicht, wie cringe wird's. Also gehen sie full on cringe oder nicht. Und sie haben sich entschieden für den, ich will mal vorsichtig sagen, James Gunn sei Dank, den Guardians-Weg. Würde ich es noch am ehesten nennen, weil ich glaube, ohne die wüsstest du nicht, wie du das hier sinnvoll aufziehen kannst. Und es sah für mich aufwendiger aus, als ich gedacht hätte. Also da war relativ viel VFX, CGI, generell Big Budget dabei. Skeletor musste ich tatsächlich googeln, wer ist es? Und habe mich dann ein bisschen erschrocken leider, dass es Jared Leto ist.
Wussten wir aber schon, haben wir, glaube ich, sogar mal drüber gesprochen. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Habe ich aber komplett aus diversen Gründen verdrängt.
Ist der dünn geworden für diese Rolle?
Ja, und ich hoffe, dass es sich nicht negativ aufs Boxoffice umschlägt, weil was der Mann in letzter Zeit anfasst, pecht.
Das ist schade. Um es noch kurz zu vervollständigen, Kevin Smith natürlich ist der Name von der Masters of the Universe Animated Series letztens. Ja, ja. Und ich gehe voll mit He-Man Masters of the Universe jetzt hier, der Trailer. Ich dachte auch, der sieht aber groß und teuer aus. Also mehr, als ich gedacht hätte. Mm-hmm. Und es ist trotzdem irgendwie auch nah an der Vorlage. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, was die Kostüme und so angeht oder die Lendenschurz gegen Ende. Aber im Endeffekt, am Ende des Trailers, auch zweimal angeguckt, dachte ich so, irgendwie fehlt mir jetzt gerade der Vibe. Irgendwie ist nicht so der Funke übergesprungen. Ja. Liegt, glaube ich, am Trailer zu einem gewissen Maße.
Ja, auch.
Aber was ist es noch?
Wir mussten tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil er beginnt ja in der Realwelt, er ist aber ja unter dem eine Größe zu kleinen Hemd ja schon auch He-Man und in der Animationsserie ist er ja ein dünner Hämpfling und wenn er sich verwandelt, wird er zum Muskelprotz. Ist natürlich schwierig, außer du hast halt aufwendigen Einsatz von Special Effects wie bei Captain America 1 beispielsweise. Und deswegen musste ich tatsächlich schmunzeln, weil er dann so da sitzt und sie versuchen, ihn so ein bisschen klein zu machen irgendwie, aber er ist halt eine Maschine darunter.
Vor allem in seinem Kinderzimmer, dieser Hühner auf dem Bett.
Ja, come on. Und genau, und wenn er dann auch in der Gruppe läuft, auch ohne Verwandlung noch in sein quasi Mensch-Outfit, sage ich mal, und du siehst halt, wie groß und wie breit er ist im Vergleich zu einem normalen Person halt und denkst dir, yo. Und ich hoffe halt, dass sie ein bisschen wissen, was sie da haben, dass es ein bisschen pipey wird. Und wie gesagt, dass sie so ein bisschen diese Guardians-Route gehen, sich nicht zu ernst nehmen, das Budget ein bisschen ausspielen können, dass es einfach eine lockere, kurzweilige Nummer wird. Aber ich konnte es jetzt vom Trailer auch noch nicht komplett greifen.
Guardians oder, was ich gesehen habe, Dungeons and Dragons. Da waren wir ja auch positiv überrascht. Auch wesentlich größer, wesentlich besser und runder.
Gutes Beispiel, ja.
Meine bessere Hälfte, ich verstehe nicht in eurer Podcast-Folge, was ihr daran gut fandet, aber ich versuche sie mir wieder zu argumentieren. Es ist für mich ein rundes Ding, war lustig, hatte alles, was du brauchst, hat immer die Kurve bekommen, bevor es zu viel wurde, in allen Belangen. Fand's gut.
Ich finde ihn auch super, ja.
Aber hier, glaube ich, ein Trailer-Problem. Vielleicht kriegen wir nochmal einen zweiten, der besser aussieht. Wenn nicht, spätestens 4. Juni.
Also ich sag mal, 4. Juni Release-Datum ist ja relativ deutlich, dass sie sich da ein Stück weit was von erwarten. Ja, du schiebst das ja so in dieses kurz vor das Sommer, Juli.
Ja,
kurz vor Odyssey und so, das ist schon, bin gespannt.
Ja.
Ob die Rechnung aufgeht.
Schauen wir mal.
Gut, mein Lieber.
Damit sind wir schon am Ende, richtig?
Reicht.
Folgt uns auf den sozialen Medien, zum Beispiel Instagram und oder wo immer ihr auch wollt. Alex sagt das immer so schön. Wo finden uns denn die Leute? Unter welchem Namen?
Insert Podcast.
Genau, gerne auch mal den gleichnamigen Hashtag hinterher schmeißen.
Insert Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken. Spotify, iTunes, gerne 5 Sterne, Bewertung abgeben, uns einen Kommentar schicken. Wir freuen uns über jede Interaktion. Und damit ist Episode 225 im Kasten, Alex.
Ich bin begeistert. Vielen Dank an alle draußen fürs Zuhören und vielen Dank an dich, dass du dir auch wieder so viel Mühe gemacht hast mit diesem Intro.
Immer wieder gern.
Nur noch der Kopf. Muss jetzt erstmal, weiß ich nicht, wieder 10 Minuten jonglieren, um das wieder aufzuholen. Von daher sage ich, danke an alle. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Danke auch. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.